Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sandra Vista, guten Tag. Seit fast 6 Monaten liegt das Messegeschäft fast vollständig brach. Messen sind noch bis Anfang September gar nicht gestattet. Die Gamescom, die weltgrößte Spielemesse, startet deshalb heute nur virtuell. Nur wie sich damit Geld verdienen lässt, ist nicht ganz klar. Die Börsen, die werden gerade wesentlich von den Notenbanken getrieben. An den Lippen der US-Notenbanker hängen derzeit besonders viele. Wir auch gleich, aber mit der nötigen Distanz. Wir fangen mit Delivery Hero an. Delivery Hero ist seit Montag im DAX. Eine erst 9 Jahre alte Firma, die Essenslieferungen organisiert. Da sagen die einen endlich mal ein bisschen Verjüngung im DAX. Andere rümpfen eher die Nase. Ein Unternehmen, das noch nicht mal mehr in Deutschland operiert und das vor allem nur Verluste macht. Kann das gut gehen? Heute nun scheinen die Halbjahreszahlen von Delivery Hero den Skeptikern recht zu geben. Sie sind tiefrot, viel mehr als erwartet. Ist das besorgniserregend oder Teil des Konzepts? Das sieht, ähnlich wie bei Amazon, vor, um jeden Preis zu wachsen und Marktanteile zu gewinnen und am Ende den Markt zu beherrschen. Klaus-Rainer Jackisch.
Der Online-Essenslieferant und Neuling im deutschen Aktienindex Delivery Hero kann sich als Folge der Coronavirus-Pandemie zwar vor Bestellungen kaum retten, doch verdient hat das Berliner Unternehmen an dieser Entwicklung keinen einzigen Cent. Ganz im Gegenteil. Delivery Hero schrieb im ersten Halbjahr einen Verlust von 443 Millionen Euro, mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Ursache sind deutlich höhere Kosten, denn der Bestellboom in Corona-Zeiten bedeutet auch mehr Personal und mehr Druck, denn Delivery Hero hat seinen Kunden in vielen Regionen einen besonders schnellen Lieferservice versprochen, der allerdings die Kosten bei dem Unternehmen nach oben treibt. Die Zahlen bestätigen die Vorbehalte der Kritiker, die sich entsetzt über den Einzug des einstigen Berliner Startups in den deutschen Aktienindex gezeigt haben. Delivery Hero hatte Anfang der Woche das insolvente Skandalunternehmen Wirecard ersetzt, das wegen Vorwürfen der Bilanzfälschung und Geldwäsche die erste Börsenliga räumen musste. Viele Beobachter halten die Aufnahme von Delivery Hero für einen schweren Fehler. Noch nie ist ein Unternehmen in den DAX eingezogen, das bislang nur tiefrote Zahlen geschrieben hat. Viele Analysten sind der Auffassung, dass mit dem Geschäftsmodell ohnehin keine Gewinne zu erzielen sind, denn es basiert im Kern auf der Ausbeutung von Personal, das in der Regel zu Dumpinglöhnen beschäftigt wird. Bislang gibt es auch keinen Konkurrenten, der Gewinne macht, schreiben Analysten. Verärgert sind viele Marktteilnehmer auch, weil das 2011 gegründete Berliner Startup schon vor längerem sein gesamtes Deutschlandgeschäft verkauft hat und nur im Ausland tätig ist. Dies hat die Frage aufgeworfen, was das Unternehmen im DAX zu suchen hat, der ja eigentlich die heimische Wirtschaft abbilden soll. Trotz der Verluste setzt der Lieferdienst seine weltweite Einkaufstour fort. Das Unternehmen hat den Online-Lebensmittelmarktplatz InstaShop aus Dubai übernommen, der sein Geschäft im Nahen Osten und in Nordafrika betreibt. InstaShop macht derzeit nach eigenen Angaben Gewinne. Delivery Hero betreibt in mehr als 40 Ländern Bestellplattformen für Essen lokaler Anbieter und beschäftigt 25.000 Mitarbeiter, davon rund 1.300 in Berlin. Das Unternehmen vermittelt Lieferdienste zwischen Restaurants und deren Kunden. Das meiste Geld stammt aus Provisionen, die die teilnehmenden Restaurants bezahlen müssen.
Soweit Klaus-Rainer Jackisch und von ihm zu Dorothee Holz in Frankfurt an der Börse. Frau Holz, die Zahlen von Delivery Hero, die sind ja viel schlechter als erwartet. Wie kommen diese Zahlen bei den Anlegern an?
Naja, die Enttäuschung ist natürlich hier sehr groß. Die Aktien sind DAX-Schlusslicht, büßen über 2% ein. Die Papiere kosten aktuell gut 93 Euro. Das Stück vor einer Woche waren es noch 5 Euro mehr. Die reine Wachstumsstory, die an der Börse bisher sehr gut angekommen ist, scheint jetzt doch für Bauchschmerzen zu sorgen. Irgendwann muss sich das Ganze ja auch mal auszahlen, glaubt man oder hofft man hier. Wann das ist, das weiß aber noch nicht mal der Chef von Delivery Hero selbst.
Also ein Held, der heute keiner ist. Der Held ist vielmehr heute Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank. Denn heute beginnt ja die jährliche Tagung der Notenbanker. Nicht dort, wo sie immer stattfindet, schön beschaulich in den Rocky Mountains, sondern online.
So ist es. Normalerweise versammeln sich die Notenbanker im amerikanischen Jackson Hole. Das ist das geldpolitische Mekka sozusagen. Diesmal findet alles virtuell statt. Die Botschaften kommen natürlich trotzdem an. An den Finanzmärkten wird man auf jedes Wort lauschen. Fed-Chef Powell spielt natürlich die erste Geige, aber auch die Europäische Zentralbank spielt unter den weltgrößten Notenbanken ganz vorne mit. Aber nicht EZB-Präsidentin Christine Lagarde steht auf der Referentenliste, sondern der Chefvolkswirt der EZB, Philipp Lane. Was hat das zu bedeuten? Meine erste Frage an den Chefvolkswirt der ING Bank, Carsten Pschesky.
Na, wenn man gemein ist, würde man sagen, dass die EZB hier vielleicht doch den besseren Geldpolitiker dann zu dieser virtuellen Sitzung schickt. Ich denke einfach, Philipp Lane will sich noch mehr profilieren und positionieren als wirklich der Vordenker der EZB in Sachen Geldpolitik.
Der wichtigste Mann auf dieser Konferenz ist natürlich Fed-Chef Jerome Powell. Powell dürfte etwas Neues anschieben, und zwar neue Inflationsstrategien. Das ist nicht nur was für Liebhaber, das hat riesige Auswirkungen weltweit. Was wird sich ändern?
Das ist sehr interessant. Sie will sich, so wie es aussieht, auf eine durchschnittliche Inflationsrate richten. Und das heißt im Grunde genommen, wenn man zurückschaut, in den letzten Jahrzehnten war das so 70er, 80er Jahren so, dass die Notenbanken eigentlich immer gegen eine zu hohe Inflation gekämpft haben. In den letzten 10, 15 Jahren kämpfen die Notenbanken gegen eine zu niedrige Inflation. Und darum musste auch diese Strategie angepasst werden, sich auf eine durchschnittliche Inflationsrate zu richten, heißt im Grunde genommen, man akzeptiert in der Zukunft auch ein Überschießen des Inflationsziels.
Was heißt denn eine höhere Inflation tolerieren? Geht es dann auch mal bei 5% los und bleiben die Zinsen dann weiter niedrig? Kann man das einfach so steuern?
Ja, das Tolerieren heißt eigentlich, man muss sich vorstellen, ich habe wie so ein symmetrisches Ziel, und wenn ich jetzt vielleicht etliche Jahre habe, in denen die Inflation dann unter 2% liegt, dann müsste ich eigentlich in dieser neuen Welt auch etliche Jahre einer Inflationsrate über 2% tolerieren. Das heißt im Grunde genommen, dass ich als Notenbank bereit bin, eher eine Überhitzung der Wirtschaft zu akzeptieren. Ja, das heißt ja normalerweise, wann steigt eine Inflationsrate auch über diese 2%? Wenn die Wirtschaft brummt. Das heißt dann, dass die Fed bereit wäre, eigentlich eine immer brummendere Wirtschaft zu akzeptieren. In dem Zusammenhang ist auch interessant, dass bei der Strategie ja jetzt auch nicht mehr gesagt wird, es gibt irgendwie eine Arbeitslosenzahl, die neutral ist, sondern man kann ja wirklich erwarten, dass die Fed den amerikanischen Arbeitsmarkt richtig heiß laufen lässt.
Heiß laufen, da schrillen bei vielen die Alarmglocken. Heiß laufen heißt auch, dass riesige Gefahren damit verbunden sind.
Riesige Gefahren natürlich, dass sich dann irgendwo Blasen in der Finanzwirtschaft auch bilden, dass Zombie-Unternehmen und so weiter entstehen. Aber natürlich, es schrillen nicht nur die Alarmglocken, denn ich denke, wenn die Finanzmärkte hören, dass die Fed bereit ist, die Wirtschaft eher überhitzen zu lassen, als zu früh den Stecker zu ziehen, dann freuen sich auch etliche Finanzmarktteilnehmer.
Ja, die freuen sich doch jetzt schon. Die Aberbillionen, die landen doch zu einem großen Teil am Finanzmarkt. In den USA sind die Aktienmärkte auf Rekordniveau, die Technologieriesen, die kennen gar keine Grenzen mehr. Das ist doch ein Konjunkturprogramm für Vermögende.
Das ist ein großes Konjunkturprogramm, und das macht auch die Aufgabe der Notenbank, in dem Fall der Fed, so schwierig, aber auch der EZB, weil man misst Inflation ja immer als Verbraucherpreise. Man nimmt in dieser Inflationsmessung aber keine Vermögenspreisentwicklung mit. Wenn man die mitnehmen würde, dann hätten wir eine ganz andere Inflationsrate aktuell. Und ich denke, die Notenbanker sind sich auch immer mehr bewusst davon, dass es auch diese negativen Nebeneffekte gibt. Ob das nun für die Bankenindustrie ist oder aber ob das durch diese absoluten Übertreibungen oder durch teilweise Übertreibung an den Finanzmärkten der Fall ist.
Herr Pschesky, könnte am Ende von Jackson Hole stehen, Schulden machen wird auf ganz lange Zeit belohnt, spare noch sehr lange, vielleicht für immer bestraft. Ist das unterm Strich das Ergebnis?
Ja, das geht mir zu weit. Ich denke aber, dass unterm Strich stehen wird, auch durch die Corona-Krise, durch die Veränderung der Strategien, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass die Zinsen nicht nur in den USA, auch in Europa für eine ganz lange Weile niedrig bleiben werden.
Ja, eine klare Botschaft. Das war ING-Chefvolkswirt Carsten Pschesky.
Ja, was er da gesagt hat, viele Anleger erwarten das ja schon. Frau Holz, nimmt der DAX diese neue Geldspritze denn eigentlich auch schon vorweg?
Naja, alle rechnen damit, dass Powell tatsächlich den Startschuss für eine lange Niedrigzinsstrecke gibt. Aber keiner will auf dem falschen Fuß erwischt werden, falls es vielleicht doch noch Einschränkungen gibt. Der DAX gibt im Vorfeld leicht nach. Um 0,25% fällt er auf 13.157 Punkte, bleibt damit natürlich weiter auf sehr hohem Niveau. Europaweit gehen Anleger zunächst in Deckung.
Wir gucken uns gleich noch die Post an in einem gesonderten Beitrag. Sie ist Corona-Profiteur. Wie steht der Kurs?
Der Kurs steht im Minus, 0,7% geben Postaktien nach, trotz der guten Nachrichten. Das kann ich schon vorwegnehmen. Und insgesamt gehört die Postaktie zu den Gewinnern in diesem Jahr.
Und welche Unternehmen fallen sonst noch besonders auf?
Autoaktien marschieren im DAX ganz vorne weg. BMW, größter DAX-Gewinner mit einem Plus von 1%. Anleger setzen darauf, dass die von Corona schwer in Mitleidenschaft gezogene Branche im nächsten Jahr dann doch wieder durchstarten wird. Als Lichtblick dient vor allem der kräftig gestiegene Absatz von E-Autos. Und da hilft der Staat ja auch ordentlich mit.
Wie steht der Euro?
Der legt gleich zu, steigt auf gut 1,18 Dollar. Bei Anleihen gibt es kräftige Kursgewinne. Die Umlaufrendite sinkt um 3 Basispunkte auf minus 0,46%. Und Gold steigt um 24 Dollar auf 1941 Dollar.
Das war Dorothee Holz aus Frankfurt. Danke. Und jetzt, wie versprochen, zur Post. Die Aktionäre der Deutschen Post, die sitzen seit heute auf einer virtuellen Hauptversammlung. Sie haben lange darauf warten müssen, denn die Post hatte sie erst einmal um 3,5 Monate verschoben. Und auch die Dividende, die soll erst in 3 Tagen ausgeschüttet werden. Andere Konzerne lassen sich auch mehr Zeit mit solchen Sachen in diesem Jahr, also kein Grund zur Klage für die Aktionäre der Post. Die Post ist im Moment sehr flüssig und sie scheint sich im Corona-Umfeld gut zu schlagen. Jörg Sauerwein.
Ende Februar noch die Angst vor einer ungewissen Zukunft und möglicherweise einbrechenden Geschäftszahlen. Danach ein Paketboom wie sonst nur vor Weihnachten. Die Deutsche Post hat turbulente Monate in der Corona-Krise hinter sich.
Natürlich ist die Pandemie eine wirkliche Herausforderung für die Menschheit und natürlich auch für unser Unternehmen,
sagte der Vorstandsvorsitzende Frank Appel auf der Hauptversammlung der Post in Bonn. Statt in die Gesichter von mehr als 1000 Aktionären zu schauen, gab es für ihn und auch den Aufsichtsratsvorsitzenden Nikolaus von Bomhard nur den Blick in mehrere Kameras.
Wir hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr wieder von Angesicht zu Angesicht treffen können.
Die Hauptversammlung also 3,5 Monate später als geplant und nur virtuell. Auch das eine Folge des Virus. Die Krise selbst aber habe die Post bisher gut überstanden, berichtete Postchef Appel den Aktionären.
In der jetzigen Situation kann man wirklich erkennen, wie wichtig tatsächlich eine global funktionierende und auch in unserem Land funktionierende Logistik ist oder auch Briefkommunikation.
Allein im zweiten Quartal des Jahres hatte die Post beim operativen Gewinn zugelegt, um 16% im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem der Onlinehandel hatte der Post ein gutes Geschäft beschert und Apple sieht da kein Ende.
Wir sehen eine strukturelle Verschiebung zum E-Commerce und die wird sich auch nicht wieder zurückdrehen, wenn die Covid-19-Krise vorbei ist.
Für den Konzernchef steht eines jetzt schon fest. Auch die Tatsache, dass die Post weltweit aufgestellt sei, könne nur von Vorteil sein. Denn auch wenn durch das Virus Nachteile der Globalisierung sichtbar wurden, ist Frank Appel davon überzeugt, dass sie nicht aufzuhalten ist, auch nicht durch das Coronavirus. Im Gegenteil.
Manche sagen, die Globalisierung wird sich jetzt zurückziehen. Was Sie jetzt sehen und was wir auch bei unseren Kunden sehen, die Kunden, die am meisten globalisiert sind, überstehen die Krise deutlich besser. Wir sind mit unserem Portfolio hervorragend aufgestellt, um dem gerecht zu werden. Deswegen glauben wir, die Globalisierung wird weitergehen und wir werden weiter davon Nutzen haben.
Für viele der mehr als 500.000 Postmitarbeiter auf der Welt bedeuteten die vergangenen Krisenmonate viel Stress. Als Dank kündigte die Post im vergangenen Monat deshalb an, jedem Mitarbeiter einen Bonus von 300 Euro zu zahlen. Dafür wurde dann aber auch die anvisierte Dividende für die Aktionäre um 10 Cent gekürzt und bleibt jetzt nur auf Vorjahresniveau.
Auf der anderen Seite wollten wir aber auch, und deswegen haben wir die Dividendenvorschlag von ursprünglich 1,25 auf 1,15 reduziert, wollten wir auch ein klares Signal senden und haben Teile dieses Geldes dann in der Tat in den Bonus unserer Mitarbeiter gegeben.
Das allerdings ändert nur wenig an den Forderungen, mit denen sich die Post in den anstehenden Tarifverhandlungen konfrontiert sieht. Die Gewerkschaft Verdi fordert 5,5% mehr Geld für die 140.000 Beschäftigten in Deutschland, und zwar bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Sollten sich beide Seiten nicht einig werden, drohen schon im September erste Warnstreiks. Das Jahr könnte für die Post weiter turbulent bleiben.
Prognostiziert Jörg Sauerwein. In Köln beginnt heute eine der sonst publikumsstärksten Messen des Jahres, die Gamescom. Sie ist die weltgrößte Spielemesse, aber diesmal ist sie eben nur ein rein virtuelles Event. Die Gamescom ist im Homeoffice. Sie findet auf der Plattform Gamescom Now statt. Wie man sich das so vorstellen muss, beschreibt Martin Schütz.
Wer sich dort registriert, bekommt kostenfrei bis Sonntag das Programm der Gamescom auf den eigenen Bildschirm geliefert, sagt Felix Falk.
Bei der Gamescom dieses Jahr werden wir natürlich möglichst viel von dem, was diese tolle, vielfältige Gameskultur ausmacht, abbilden. Und deswegen glaube ich, da werden ganz viele der Fans, die leider sich nicht vor Ort treffen können und vor Ort die Spiele ausprobieren können, doch auf digitalem Wege tief in die Games-Welt eintauchen können und die Gamescom erleben.
Felix Falk ist der Chef des Branchenverbands Game, der die Messe veranstaltet. Am Abend wird die Gamescom mit einer Show eröffnet. Da dürfen Firmen schon mal kurze Trailer ihrer Neuheiten zeigen. In den folgenden Tagen können die das dann auf Gamescom Now deutlich ausführlicher machen. Außerdem dient die Plattform dazu, dass Politiker miteinander diskutieren, etwa darüber, ob Deutschland eine stärkere Förderung der Games-Industrie nötig hat. Oder E-Sportler treten bei Wettkämpfen an, spielen also zum Beispiel gegeneinander digital Fußball oder den Computerspiele-Klassiker Counter-Strike. Grob findet also all das statt, was eben die Gamescom sonst so ausmacht. Nur halt nicht mit fast 400.000 physischen Besuchern in den Hallen, bestätigt Gerald Böse, der Chef der Kölnmesse.
Ja, es ist natürlich ein komplett komisches Gefühl. Wir haben gestern noch gesprochen und haben gesagt, wollen wir denn wenigstens in alter Reminiszenz die Brücken beflaggen? Dass irgendwas an die Gamescom erinnert, da haben wir Abstand genommen, weil dann heißt es auf einmal in der Community, da findet irgendwas statt und die pilgern zu den Hallen und finden dann nur leere Eingänge. Das wollen wir vermeiden. Hier in Köln wird nichts sein, das ist die traurige Wahrheit.
Aber die meisten Fans freuen sich trotzdem auf die Computerspielemesse, denn sie fiebern den Neuheiten entgegen, die vorgestellt werden und dann im Herbst und Winter auf den Markt kommen. Viele Hersteller nutzen die Gamescom und lassen erste exklusive Blicke auf die neuen Spiele zu. Bis Sonntag läuft die diesjährige Gamescom und besonders im Fokus wird dieses Mal vermutlich die neue Konsolengeneration stehen, denn die soll bald in den Geschäften stehen und von PlayStation und Xbox versprechen sich die Fans ganz neue grafische Möglichkeiten.
Also die Gamescom gibt's nur virtuell. Die Frühjahrsmessen, die sind ja fast alle ausgefallen. Auch die Herbstmessen, von denen werden viele nicht so stattfinden, wie wir sie kennen, sondern vielleicht dann auch teilweise als virtuelle Messen. Insofern gehört die Messewirtschaft zu den Branchen, die von der Corona-Pandemie am härtesten betroffen wurden. Dazu habe ich vor der Sendung Jörn Holtmeier um eine Einschätzung gebeten, Geschäftsführer des AUMA, des Verbandes der deutschen Messewirtschaft. Ich habe ihn gefragt, ob die Gamescom für ihn eine Art Referenzmesse ist, von der er hofft, dass man sich mit so einem virtuellen Modell über die nächsten paar Monate retten kann.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, zunächst noch mal zu sagen, dass auch Messen jetzt wieder stattfinden. Denn entgegen der Annahme, dass das nicht der Fall sei, muss man einfach festhalten, ab September geht es wieder los. Messen sind möglich und im September findet der Caravan-Salon in Düsseldorf statt, die Nordstil in Hamburg, die Cado in Leipzig, ein Kompaktkonzept der IFA in Berlin und auch die Kreativa in Dortmund. Es geht wieder los. Die Gamescom, finde ich, ist jetzt eine sehr spannende Sache und zeigt vor allem auch die Innovationskraft deutscher Messegesellschaften. Und vor allem freue ich mich dann nächstes Jahr wieder vor Ort in Köln zu sein bei der Präsenzmesse der Gamescom.
Wird denn mit so einer virtuellen Veranstaltung Geld verdient?
Ich glaube, das muss man einfach erstmal kaufmännisch sehen. Wer etwas Neues ausprobiert, der wird ja erst einmal investieren müssen. Das ist ja bei jedem Produkt und jeder Dienstleistung auch so. Aber ich denke auch, auf absehbare Zeit ist die reale Messe die, die auch die Umsätze erzielen wird. Aber klar ist auch, jedes Geschäftsmodell braucht eine Anlaufphase und von daher bin ich da zuversichtlich.
Sie sagten das gerade, es geht jetzt wieder los im September, aber ein gutes halbes Jahr konnten Sie ja komplett abschreiben. Haben Sie Rücklagen, haben die Veranstalter Rücklagen, um das zu überstehen?
Also in der Tat, das vergangene Jahr 2019 war eines der erfolgreichsten Messejahre überhaupt. Und jetzt sind wir sozusagen wirklich seit vielen Monaten mit Nullumsätzen konfrontiert und das hinterlässt natürlich seine Spuren. Kein Unternehmen kann mit diesen Umsatzrückgängen auf ewig auskommen. In den guten Jahren hat man vorgesorgt und das zahlt sich natürlich jetzt auch aus.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass niemand pleite geht?
Kein Unternehmen kann auf Dauer ohne Umsätze auskommen, aber ich glaube, hier ist ordentlich gehandelt worden. Und jetzt zeigt sich ja, wir sind wieder am Start. Wir schauen, dass wir die Veranstaltungen durchführen, dass wir Messen durchführen können in diesem Land. Und ich sehe eben halt viel Engagement und viel Tatendrang, das auch zu machen. Und daran arbeiten wir.
Wolfgang Marzin, der Vorsitzende von der Messe Frankfurt, das ist ja Deutschlands größte Messe, der hat sich in die Richtung geäußert, dass er überzeugt sei, dass die Messebranche nach der Corona-Krise anders aussehen werde. Glauben Sie das auch?
Ich glaube, es gibt einige Dinge, die werden sich nicht verändern, nämlich, dass wenn man vertrauenswürdige Geschäfte miteinander machen möchte, dass man Leute dann auch persönlich treffen möchte, dass man sich austauschen möchte, dass man Kooperationen bilden möchte. Und ja, dass es sicherlich Ergänzungen geben wird, das liegt auf der Hand. Aber da sehe ich alle auch gut aufgestellt und mit guten Konzepten unterwegs.
Eine Veränderung könnte sein, dass sich die Messen international anders aufstellen. In China werden ja längst wieder Messen organisiert, beziehungsweise es wurden gar nicht so viele abgesagt wie hier. Zum Beispiel die größte Automesse der Welt ist in China oder die größte Werkstättenmesse. Die finden ohnehin schon dort statt. Ist Corona der Auslöser, dass Deutschland als führender Messestandort in Gefahr gerät?
Die sind dort genauso wie wir auch gebeutelt gewesen. Und auch jetzt sehen wir dort erste Anfänge aufgrund der Anzahl an Besuchern, die dort möglich sind. In der Tat, der Messestandort Deutschland ist weltweit die Nummer eins, gerade was die nationalen und internationalen Leitmessen betrifft. Aber wenn wir uns die Einreisemodalitäten gerade auch anschauen, dann sind wir jetzt schon bei wieder 70% aller ausländischen Besucher und ausstellenden Unternehmen, die nach Deutschland wieder einreisen können. Und wenn sich diese Entwicklung so fortsetzt, dann bin ich da auch optimistisch, was die Internationalität unseres Messestandortes angeht.
Wie verdient man denn mit virtuellen Messen Geld?
Also in der Tat verdient man zunächst mal mit reellen Messen Geld. Und so ein Geschäftsmodell eben halt dann profitabel zu gestalten, das ist die Aufgabe, die vor denen liegt, die das jetzt auch einsetzen.
Sagt Jörn Holtmeier, Geschäftsführer des Verbandes der Deutschen Messegesellschaft, AUMA. In der Wirtschaftspresse wird heute ausführlich die von der Koalition beschlossene Verlängerung des Kurzarbeitergeldes kommentiert.
Ausführlich kommentiert wird die von der Koalition beschlossene Verlängerung des Kurzarbeitergeldes. Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist dies nicht schon der Aufbruch in ein neues Zeitalter staatlicher Wirtschaftslenkung. Trotzdem haftet den neuen Vereinbarungen von Union und SPD der Makel an, dass sie allzu sehr von wahltaktischen Kalkülen gesteuert scheinen. Nach wie vor ist die gesamte Krisenpolitik vom Bemühen dominiert, bestehende Wirtschaftsstrukturen und Arbeitsplätze zu erhalten. Die Frage, wie man neue wirtschaftliche Dynamik entfachen kann, Raum für neue Geschäftsmodelle und neue Arbeitsplätze schafft, spielt eine Nebenrolle. Die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass die Koalition den Firmen schon jetzt zugesichert hat, die Lockerungen beim Kurzarbeitergeld bis Ende 2021 in Kraft zu lassen, einschließlich der Sozialabgabenbefreiung, ist nicht nur eine teure, sondern auch eine gewagte Entscheidung. Denn die Konjunktur gibt gerade erste Lebenszeichen von sich und es besteht die Gefahr, dass zunehmend Betriebe das attraktive Angebot annehmen, die in Wahrheit ganz andere Probleme haben als die Pandemie. Die Beschlüsse hätten gezeigt, dass die Koalitionäre beim Geldausgeben keine Probleme haben, meint das Handelsblatt. Reformen und Zukunftsthemen wurden hingegen auf die lange Bank geschoben. Die Wahlrechtsreform haben Union und SPD zu 90% in eine Kommission abgeschoben. Ähnliches gilt für den Bürokratieabbau. Von einer großen Steuerreform wagt ohnehin niemand mehr zu träumen. Und auch die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags ist in weiter Ferne. Eine steuerliche Forschungsförderung, die auch der Autoindustrie und der Pharmabranche hilft, gibt es nicht. Die Große Koalition wirft sich in Retterpose. Zukunft gestaltet sie nicht. Über etwas anderes ärgert sich der Münchner Merkur. Da sie nun schon mal mit beiden Händen beim Geldausgeben ist, hat sich die Bundesregierung in Sachen Corona noch was ausgedacht. Reiserückkehrer aus Risikogebieten, auch solche, die mutwillig dorthin gefahren sind, will der Gesundheitsminister künftig in Quarantäne schicken, und zwar auf Staatskosten. Sprich, die Steuerzahler sollen für den Verdienstausfall von Leuten blechen, die sich einen feuchten Kehricht um ihre Mitbürger scheren. Das ist ein Skandal, den man Merkel, Spahn und Co. nicht durchgehen lassen darf.
Soweit die Wirtschaftspresse. Ich bin Sandra Pfister im Studio für die Wirtschaft am Mittag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.